Borussia Dortmund sieht die Nordlichter, der VfB Stuttgart spielt Europa League in der Champions League, Leipzig reist an den Comer See, die Bayern zu Diego Simeone, Leverkusen und Hoffenheim nach Kreta. Das und vieles mehr ist jetzt Thema hier im Podcast von NTV Sport. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im NTV Sport Podcast. Wir melden uns wieder pünktlich am Erscheinungstag. Ist das Eröffnungsspiel der Bundesliga schon gelaufen? Wir aber haben natürlich die ganz anderen Themen hier im Fokus. Die Themen der Europapokalwoche, der Auslosungen und natürlich möchte ich unbedingt erfahren, ich bin Kevin Schuld hier im Podcast, möchte ich unbedingt erfahren von Stefan Uersfeld, wie es denn bei der VSG Altklinike war. Grüß dich Stefan, hi.
Hi, ja, da melden wir uns wie jede Woche vom Abgrund, diesmal genau. Vom Wolfsburger Abgund. Fabian Riese verschießt den Elfmeter im Elfmeterschießen, nachdem Altglienicke durch zwei große Fehler der Wolfsburger es irgendwie zu einem 3:3 nach Verlängerung geschafft hat ins Elfmeterschießen und waren eigentlich knapp davor, sogar in der 117. Minute Fabian Riese in die Mitte, da steht Wahl und haut den Ball dann noch rein zum 3:3 Elfmeterschießen, zum 7. Mal gesagt. Riese verschießt, Altglienicke muss nur noch einmal treffen. Alles ist ausgelegt. Riese, das komplette Spiel ausgepfiffen worden im Schatten des Olympiastadions. Altglienicke ja so ein kleiner aufstrebender Verein aus dem Osten Berlins, der heimatlos ist, herumzieht und für das Pokalspiel dann eben auf den Wurfplatz gegangen ist. Ich hatte schon einen Text fertig, Wutanfall auf dem Wurfplatz, aber Elfmeter verschossen, wie es dann so kommt, Wolfsburg gewinnt. In roten Trikots stehen sie dann vor den 1700 mitgereisten Fans und singen einmal Wolfsburg, immer Wolfsburg. Und keiner wollte das natürlich hören, außer diese 1700 Wolfsburger. Großes Staraufkommen von dem ausgepfiffenen regierenden Bürgermeister der Stadt Berlin bis hin zu Finch, dem Musiker, der kürzlich ja erst die alte Försterei ausverkauft hat, das Stadion von Union Berlin, ganz in der Nähe von Alt.
Der stand ja neben Tusche, habe ich gesehen. Ne,
in der genau, und die standen zusammen, glaube ich, dann auch neben Wegner. Spektakulär eigentlich. Leider dann 8:9 das Endergebnis nach Elfmeterschießen 3:3. Und dann 5:6 im Elfmeterschießen.
Ich habe es ja im TV verfolgt und war natürlich auch arg gebrochen, ob dieses ungünstigen Ausgangs für die dritte Kraft Berlins, für die Volkssportgemeinschaft Altglienicke, Thorsten Matuschka, Finch und wie sie alle heißen. Also mache ich jetzt auch keinen Hehl draus, dass ich eher für die war. Vor allen Dingen, weil ich dann in der Halbzeitpause Zeuge wurde eines epischen Halbzeitinterviews, gar nicht mal wegen des Inhalts, sondern wegen des Gesprächspartners. Ich glaube, es ist irgendwie der Geschäftsführer der VSG Altglienicke. Mit vollem Namen heißt der Typ Quirin Gabriel Nikolaus Siegfried Graf Adelmann von Adelmannsfelden. Es ist wundervoll. Kurz gesagt, Quirin Graf Adelmann stand kurz davor, mit seinem Verein in die zweite Pokalrunde einzuziehen.
Das mit der Trikotwerbung DDR-Museum gegen das Automuseum Wolfsburg, aber da hat das Automuseum noch einmal gewonnen.
Und er ist, glaube ich, also Quirin Graf Adelmann ist auch der Geschäftsführer vom DDR-Museum und so sind dann diese Verbindungen hier zur Volkssportgemeinschaft. Also haben wir das abgehakt. Es war eines der Pokal-Highlights an diesem Wochenende, an einem Wochenende, wo man mal wieder das zweite Jahr in Folge sagen muss, so ein bisschen hat die erste Pokalrunde auch ihren Zauber verloren.
Total. Gibt zwei Siege von unterklassigen Mannschaften, Jeddelo und Groß Asbach.
Und Essen nicht vergessen, auch wenn es nicht so wirkt gegen St. Pauli.
Stimmt, drei. Essen ist für mich ja nicht unterklassig in dem Sinne, weil das Stadion ja anders als Jeddelo oder Groß Asbach, Sonnenhof Groß Asbach, der Verein von Andrea Berg und Julian Schieber, die in die nächste Runde eingezogen sind. Genauso wie Jeddelo, die ja Heidenheim verdroschen haben mit 5:2 und dann eben Rot-Weiß-Essen gegen St. Pauli. Harter Kampf an der Hafenstraße, auch ein politischer Kampf, wollen wir vielleicht gar nicht drauf eingehen. ja, war ein bisschen arm. Ne? Du warst in Mainz, in Schottland, wie man bei Sky hörte.
Genau, ich war bei Schott Mainz in der Mewa Arena, Borussia Mönchengladbach. Bestes Testspiel, Wetter und Charakter hatte die Partie. Es war ein lockerer Aufgalopp, um es mit der Fohlensprache kurz zusammenzufassen. Also das war jetzt eher kein großes Highlight, aber natürlich was ganz entspannt. Also viel mehr passiert ist natürlich bei den genannten Spielen, aber auch bei Waldhof Mannheim, das Südwestderby. Groß Asbach, also das ist persönlich als Gladbacher wäre das jetzt mein Wunschlos in der zweiten Runde, sage ich dir auch ganz ehrlich. Ne? Neues Stadion und dann in den Genuss kommen ich will Dorfclub-Version-Hymne von Andrea Berg. Das hat sie ja extra nochmal aufgenommen vor 3 Monaten im Tonstudio nach dem erneuten Aufstieg der SG Sonnenhof Groß-Asbach. Ihr Mann Uli Färber ist der Mäzen der SGS. Der Sohn von Uli Färber ist der Mann von Vanessa Mai. Ich bin in ein Rabbit Hole eingestiegen und komme noch nicht wieder raus. Also Groß-Asbach auch großartig vor allen Dingen, weil ich habe da auch in irgendeinem Insta-Reel habe ich gesehen, wie die Mannschaft feierte vor der kleinen Kurve. Und dann gab es einen Wechselgesang, Asbach, Cola, Asbach, Cola, fand ich lustig.
Muss man sagen, ab nach Groß-Asbach. Mein Wunschgegner wäre für die Borussia, die andere Borussia, wäre der VfL Osnabrück. Da können wir dann vielleicht in der kommenden Woche einmal drüber reden. VfL Osnabrück empfängt ja den FC Bayern München, der BVB, in der kommenden Woche im Live-Spiel bei RTL. Im Hamburger Volksparkstadion, was vielleicht nicht mehr Volksparkstadion heißen wird nach dem Tode des Mäzens Kühne.
Ja, ich glaube, ist nur noch bis 28 gesichert, der Name, das stimmt. Ja.
Genau, gegen den Hamburger, wie heißen die, Eimsbütteler?
Hamburg-Eimsbütteler Ballspielclub, soweit ich weiß, der HEBC.
Zwei Ballspielclubs, Vereine treffen da aufeinander. Dürfte für den BVB auch ein lockerer Aufgalopp nach dem lockeren Aufgalopp in der Bundesliga werden. Hamburger Wochen für Dortmund, reden wir vielleicht später nochmal drüber.
Ja, und ansonsten vielleicht zum letzten Wochenende. Es gab ja noch ein bisschen was Wildes, wenn auch im Pokal nicht so viel passiert ist für Pokalverhältnisse. In der Frauenbundesliga-Auftaktspiel haben die Bayern 4-1 bei Union gewonnen. Aber das eigentlich Spektakuläre war das 8-2 von Wolfsburg in Nürnberg beim Club nach 0-2 Rückstand. Dann rote Karte für Nürnberg und dann brachen alle Dämme. Ab Mitte der zweiten Halbzeit dann noch 8 Tore gefallen, wirklich unfassbar. Und wo du gerade über Dortmund sprichst, wir müssen natürlich gleich auch auf die Dortmunder eingehen, aber vielleicht noch ein kleines Schwenk zu 2 Ex-Dortmunder Trainern. Der eine war sogar auch in Gladbach.
Marco Rose beginnt sein Abenteuer in der Premier League mit einem Auswärtsspiel bei Manchester City. Und lange Zeit sieht es da ja so aus, als wenn der rasante Absturz von Manchester City ungebremst weitergehen wird. Liegen 1-0 zurück. Späte Tore drehen das Spiel dann auch 2-1 für Manchester City. Marco Rose startet mit einer Niederlage. Edin Terzic, der ja lange raus war nach seinem aus bei Borussia Dortmund 2024. Da ist er nach dem Einzug in das Champions-League-Finale mit der Niederlage gegen Real Madrid, hat er sich da aus seinem Amt verabschiedet, war dann ja auch eine Zeit lang Experte hier bei RTL und jetzt bei Bilbao angeheuert. 2 Niederlagen, Barcelona verloren 2-0 und das Auftaktspiel, musst du mir jetzt sagen, ich habe es schon wieder vergessen, so viel passiert in der Woche, auf jeden Fall eine klare Heimniederlage. Ich glaube, gegen Sevilla war es.
Ja, kann sein. Auf jeden Fall. Ich glaube, 3-1 gegen Sevilla oder so. Es ja. Kann gut sein. Auf jeden Fall sieht es da nicht so gut aus. Schauen wir dann jetzt auf die ganz, ganz frischen Themen dieser Woche. Donnerstagabend im berühmten Grimaldi-Forum in Monaco hat die Champions-League-Auslosung stattgefunden. Ich würde sagen, wir schauen uns mal die Gegner der deutschen Teams an. Bevor wir das machen, will ich aber ganz kurz von dir hören, bist du eher ein Fan dieser neuen Auslosungsart oder wünschst du dir die alten Papierkugeln mit den Zettelchen zurück?
Ich möchte die Papierkugeln haben. Ich bin da komplett überfordert und jetzt kommt RB Leipzig. Die haben aber zu dem Zeitpunkt, das sind ja 36 Vereine, die dann nach den Töpfen jeweils ausgelost werden. Die Töpfe sind 4 Töpfe, 9 Vereine in jedem Topf. Es ist schon ein bisschen lahm, finde ich. Na, dann generiert der Computer einfach die nächsten Gegner, die dann so ein bisschen als Slide gezeigt werden.
Lass uns nochmal bei der Champions League dann jetzt verbleiben. Bayern München, fangen wir an mit dem deutschen Meister, mit dem Rekordchampion. Sie spielen zu Hause gegen Arsenal, Real Betis, Bodø Glimt und Slavia Prag, auswärts Atletico, Manchester United, Lille und Viking Stavanger. Machbar alles, oder?
Sind wir bei 21 Punkten, oder?
7 Siege.
7
ja,
Siege.
Ja, finde ich dann aber schon sportlich, ne? In Atletico gegen Arsenal, dann müssten sie eins der Spiele schon gewinnen, aber gegen Arsenal zu Hause sind sie ja für gewöhnlich sehr, sehr gut, ne?
Genau, Arsenal zu Hause sind sie sehr, sehr gut. Also es wird ja dann darauf hinauslaufen, dass Manchester United dürfte auch auswärts, trotz der großen Geschichte, werden wieder Erinnerungen an 1999 wach. Mal gucken, ob Ole Gunnar Solskjaer da nochmal Interviews dann geben wird, auch im Vorfeld des Spiels, und Oli Kahn und Lothar Matthäus nochmal erzählen wird, wie er ausgewechselt wurde. All das 1999 passiert. Jetzt sind wir 27 Jahre weiter. Der FC Bayern München ist enteilt. Manchester United gegen Atletico. Diego Simeone, unserem liebsten Argentinier, nachdem die Argentinier sich ja in diesem Sommer in Europa nicht so beliebt gemacht haben, wird es vielleicht eine Niederlage hageln, sagt man ja. Aber ansonsten, wer soll denn diese Bayern in der Gruppenphase, der Ligaphase aufhalten? Das ist seit Jahrhunderten nicht mehr passiert.
Man muss ja sagen, in der ersten Ligaphase waren sie gar nicht so gut. Ne? Da sind sie 13., 14. geworden, war aber auch egal. Du musst ja erstmal nur unter die ersten 24 kommen. Natürlich willst du unter die ersten 8 kommen, damit du dir eine gesamte Runde und zwei Spiele sparen kannst. Aber ja, das sollte hier möglich sein. Also Top-8-Platzierung absolut drin. Zweimal gegen norwegische Teams finde ich ganz interessant. Und aus Fansicht würde ich sagen, weil man hat doch als Bayern-Auswärtsfahrer alles auch schon gesehen. Da ist das Spiel in Stavanger mit Abstand das Beste. Und das wäre dann jetzt auch die Überleitung, um über Dortmund zu sprechen. Dortmund zu Hause gegen Inter, auch gegen Betis, gegen Villarreal und gegen AEK Athen. Auswärts Arsenal, Aston Villa, zweimal England. Bodø Glimt, also auch für Dortmund geht es nach Norwegen, aber noch viel weiter in den Norden. Und zu Schaber und Joy Lance Mikkels.
Traumauslösung aus Fansicht. Da werden die Reisen gerade natürlich zu den beiden letztgenannten Vereinen jetzt schon geplant. Schaber wird ja wohl in Baku antreten, der aserbaidschanische Vertreter. Baku war der BVB schon mal vor langer Zeit, 2010 meine ich war das, haben sie dort
Karabach, gespielt. Oder?
Genau, gegen Karabach in einem Quali-Spiel. Damals gab es In-N-Out-Flieger morgens hin. Nach dem Spiel wieder direkt zurück. Also schon bekannt unter den Fans. Aber natürlich der Name ist schon ganz, ganz gut. Kommen wir später bestimmt nochmal drauf zu sprechen. Bodø Glimt. Nach der vergangenen Saison muss sich der BVB vielleicht aber auch Sorgen machen, dahin zu reisen, denn die waren zu Hause nun extrem stark.
Und in Dortmund haben sie ja sogar auch 2-2 gespielt, also da haben sie sich auch gut verkauft und danach eine richtige Serie hingelegt, standen ja im Achtelfinale der Champions League. Also ja, die Auswärtsspiele haben es durchaus in sich für Dortmund, aber sollten natürlich auch irgendwie weiterkommen. Gerade in den Heimspielen sehe ich da schon eigentlich 3 Siege als Pflicht an. Wie sieht's aus bei Leipzig? Die spielen zu Hause gegen Man City, PSV aus Eindhoven, Schachtar Donetsk. Gegen die haben sie, glaube ich, mal verloren vor ein paar Jahren zu Hause auch. Und Racing Lens auswärts geht zu Real Madrid, nach Manchester, zu United, Feyenoord, Rotterdam und Como Calcio. Ausgerechnet Leipzig darf an den Comer See. Die Welt ist ungerecht.
Das ist wirklich bitter. Feyenoord auswärts. Da können sie vielleicht froh sein, dass sie nicht so viele Fans haben, die da mitfahren. War ein bisschen unangenehm, dort als Auswärtsfan aufzutauchen. Und dann gerade, wenn dann noch die Fanlieder kommen, die man vielleicht dann auch nicht verhindern kann mit den, mit dem Frühling und was man dann so wirft auf andere Städte. Ja, Real Madrid, Manchester United. Real Madrid hatten sie ja auch schon mal in der K.O.-Phase vor einigen Jahren. 2024 war das, glaube ich, relativ unglücklich daher ausgeschieden, mit gütiger Mithilfe der Schiedsrichter. Aber durchaus wieder, nachdem sie letztes Jahr schon raus sind in der Ligaphase, ordentliches Programm, vielleicht die schwerste Gruppe aller deutschen Mannschaften, die hier qualifiziert sind.
Auf jeden Fall deutlich komplizierter als die Gruppe, die der VfB Stuttgart erwischt hat. Das muss man ja dem neuen Champions League-Modus lassen. Also es ist quasi egal, in welchem Topf man ist. Das zeigt auch das Beispiel Stuttgart. Die kommen aus Top 4 und haben hier wirklich eine machbare Gruppe erwischt. Und die ganzen Fußball-Auslosungsanalytiker, die Datenspezifisten, die haben ermittelt, dass Stuttgart rein rechnerisch die einfachsten Gegner hat. Und ich lese sie mal vor. Zu Hause Atletico, Club Brügge, Lille und Viking Stavanger. Auswärts Inter, PSV, Galatasaray und Slovan Bratislava, wie vor einem Jahr Slovan Bratislava war es auch zuletzt oder vor 2 Jahren, als sie in der Champions League waren. Aber jetzt mal im Ernst, also da musst du weiterkommen als VfB.
Definitiv, aber trotzdem ganz interessante Spiele. Ne? Wir haben auch den neuen Kapitän der Stuttgarter, Dennis Undav, der dann wieder in die Türkei fahren wird, wo er aufgrund seiner seiner Herkunft nicht so beliebt ist. Ist ja auch, ich glaube, letztes Jahr war das ausgepfiffen worden dort oder
vorletztes. Es war das Spiel bei Fenerbahce, ne?
Genau.
Ja, müsste letzte Saison Europa League gewesen sein, ja.
Der Kurde, der Jeside, der da in der Türkei nicht so gerne gesehen wird. Ansonsten, ja, kann man durchaus sagen, auch aus Top 2 mit PSV und Brügge nicht die härtesten Gegner bekommen. Top 1, Atletico haben wir gerade drüber gesprochen, Inter auswärts. Schöne Reise für die Stuttgart, da kann man mit dem Zug hinfahren, kann man schnell mit dem Auto hinkommen. Ist ja auch alles irgendwie machbar, ne? Also für die Fans.
Einmal über den Brenner, ne?
Ja.
Also das ist wirklich sehr, sehr charmant. Ich denke, Bratislava haben sie jetzt nicht unbedingt gebraucht mit Trainer Yaya Touré, weil sie da auch in der letzten Champions-League-Saison vor 2 Jahren schon gespielt haben, haben dort aber auch gewonnen, meines Wissens nach. Und ich denke mal, dieses Mal wird es für einen Platz unter den ersten 24 reichen. Generell das Mega-Highlight-Spiel, was ich mir jetzt hier noch rausgefiltert habe, natürlich Viking Stavanger gegen Schaba. Also das hat so gar keinen Champions-League-Flair, aber wollen wir ja auch alle sehen.
Und da hast du wahrscheinlich schon, sobald das Spieldatum feststeht, buchst du dir den Flug, ne?
Ja, so ungefähr, ne? Müsste man eigentlich machen. Also auch Bodø wäre ich schon mal gerne im Stadion. Also sag ich ganz ehrlich, das ist schon nett. Ich bin auch ein bisschen neidisch auf so manchen Europa-League-Gegner von Hoffenheim und Leverkusen. Auch da die Frage, womit haben wir das alle verdient? Beide spielen bei Ofi Kreta, also haben ein Auswärtsspiel auf der griechischen Urlaubsinsel. Hoffenheim spielt zu Hause gegen Lyon, Ferencváros, Budapest, Sturm Graz mit Andi Schicker, der also seinen alten Verein empfängt als Sportgeschäftsführer von Hoffenheim. Und Beşiktaş Istanbul kommt nach Hoffenheim. Auswärts geht es für Hoffenheim nach Piräus, Anderlecht, Crystal Palace zum Confi-League-Sieger amtierenden und zu Ofi Kreta. Bei Leverkusen haben wir zu Hause Marseille, Salzburg mit Haris Tabakovic, NK Celje und Beşiktaş. Auswärts geht's nach Lyon, Dinamo Zagreb, Lech Posen und Ofi Kreta. Also da gibt es zwei Sachen, die auffallen. Beide Ofi Kreta und generell viele Überschneidungen bei den Gegnern.
Total, beide auch Beşiktaş. Leverkusen gegen Lech Posen ist natürlich toll. Oder Lech Posen gegen Leverkusen. In Polen der Fußball ist ja auch immer. Können wir auch uns Zug setzen. Von Berlin gar nicht so weit.
Mhm.
Da kocht es immer.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Sehr schön. Wie sehr bringt dich das Tableau von Freiburg zum Kochen? Die dürfen ja nach Tschechien, oder nee, spielen zu Hause gegen die Tschechen, das ist ein bisschen schade, finde ich. Spielen zu Hause gegen Panathinaikos, Twente und Jablonec und auswärts bei der AS Monaco, das ist auch gar kein weiter Ritt von Freiburg, Trabzonspor, also bei Mo Salah und Žalgiris Kaunas, also aus Confi-League-Fanboy-Sicht, ich bin ja einer, wäre jetzt als Freiburger Kaunas mein präferiertes Auswärtsfahrtziel, weil es am wildesten ist. Ansonsten ist die Gruppe klingt fast so wie die von Stuttgart.
Total, aber Kaunas ist natürlich wirklich toll, ne? Man könnte sich jetzt auch zusammenstellen, ne? Posen, Kaunas, Kreta, dann nochmal nach Baku, Bodø/Glimt. Hat schon ganz guten Charakter jetzt durch diese mehreren Teilnehmer über die 3 Wettbewerbe. Finde ich attraktive Lose durch die Bank weg. Monaco auswärts braucht, glaube ich, kein Mensch. Das ist so ein bisschen so wie Hoffenheim auswärts, nicht wirklich belebt. Oder wie, weiß nicht, Wolfsburg auswärts. Da passiert halt nicht viel. Aber auch das ist die Conference League. Manchmal leere Stadien. Und da ist es ja auch ausgelost worden. Schauen wir mal.
So ist es. Ich würde sagen, gehen wir von Freiburg noch nicht ganz weg, denn nächstes Thema, Transfermarkt biegt auf die Zielgerade ein. Anfang der nächsten Woche ist es soweit. Dann werden die letzten Done-Deals verfasst. Und ein Deal, der ist jetzt über Umwege auch final geworden. Und zwar Noah Atubolu verlässt den SC Freiburg, spielt jetzt bei Eintracht Frankfurt, nachdem er nochmal um ein Jahr verlängert hat bei Freiburg, damit ihn Eintracht Frankfurt ausleihen kann. Also was eine verrückte Geschichte. Am Ende Ausleihe mit einfach zu erreichender Kaufpflicht vereinbart. Und du sagst dazu was?
Für mich eine absolut gesichtswahrende Lösung. Atubolu hat es rechtzeitig wahrscheinlich auch noch mitbekommen, dass mit seinem KI-Agenten aus von der arabischen Halbinsel, ich glaube Dubai kam er her, da hatten wir letzte Woche einmal kurz drüber gesprochen, dubioser Spielerberater, der ihn da vertreten hat, der immer davon redete, dass er Angebote heranschleppt. Da passierte aber nichts. Und die deutsche Hoffnung im Tor war dann irgendwie gestrandet. Freiburg hatte den Mio Backhaus schon verpflichtet, der vorgestern beim Spiel gegen Motherwell gar nicht so gut aussah und einen ziemlich schockierenden Fehler gemacht hat. Einen Schuss aus 20 Metern durch die Hosenträger rutschen lassen hat. Aber Freiburg setzt jetzt auf ihn. Atubolo wechselt zu Eintracht Frankfurt. Bedeutet auch, Michael Zetterer, der Torhüter, der im vergangenen Jahr von Werder Bremen, die Nummer 1, dann zu Eintracht Frankfurt gewechselt ist. Darauf folgt ja Mio Backhaus, der dann jetzt bei SC Freiburg im Tor steht. Der soll zu Leeds United wechseln. Der Brasilianer Carlos Santos wird auf die Bank wandern. Und Adi Hütter, der Frankfurter Trainer, der neue und ja auch schon mal alte Frankfurter Trainer, sagte, Carlos Santos hat drum gebettelt, sinngemäß, mit seinen Leistungen. Ich glaube, das 7:0 in Brentford hängt denen immer noch nach.
Ja, also war schon ein Unsicherheitsfaktor, finde ich. Das hat auch die Karriere von Noah Tobolo anfangs sehr geprägt. Also da waren noch einige Böcke, ist stabiler geworden. Ich sehe ihn da jetzt auch nicht so ganz deutlich gesetzt unter den Top 3 Torhütern in Deutschland, wie das andere tun. Ich glaube, da muss er jetzt nochmal an Stabilität gewinnen. Kurios ist natürlich, dass, ja, es ist gesichtswahrend, aber irgendwie so ein bisschen verpokert steht auch drüber, ne? Weil, also er wechselt jetzt von Freiburg zu Frankfurt und er macht damit sportlich keinen Sprung. Also er ist jetzt nicht beim besseren Team. Also europäisch hätte er nur in Freiburg gespielt und auch in der Ausgangslage für die kommende Saison würde ich in der Hackordnung nicht unbedingt Eintracht Frankfurt zwingend vor Freiburg sehen.
Nee, das nicht. Aber er bleibt in der Liga, er spielt beim Verein, auf dem auch ja schon gewisser medialer Fokus ist. Mhm. Jetzt natürlich, wie man so schön sagt, Lieferbefehl für Atubolo. Jetzt muss das ja noch zeigen, denn auch im Tor der Nationalmannschaft, da wird es ja dann auch schon im kommenden Monat die Nominierung geben für die erste Runde Jürgen Klopp-Spiele. Da werden die Karten neu gemischt, nachdem die Bälle durch die Hosenträger hier rasen.
Das ist ja, die ominösen Hosenträger, das ist auch so richtig Fußball der 90er Jahre. Das holt mich auch komplett ab. Ja. War damals auch in so TV-Kommentaren viel geflügelteres Wort.
Total, aber da sind wir eigentlich auch bei dem Hosenträger Leon Goretzka.
Der zu Aston Villa wechselt.
Zu Aston Villa und dann hat er ja, es gibt ja immer diese Verkündungsvideos, wie ein Spieler dann irgendwo hinwechselt. So richtig glücklich sah er dabei nicht aus.
Er spielt gegen Borussia Dortmund in der Champions League, das wissen wir jetzt seit Donnerstagabend.
Gegen seine alte Liebe, der Bochumer, der Schalker, der Münchner.
Ist so ein passendes Spiel.
Ja.
Und ganz generell Transfermarkt dieses Jahr, die Premier League natürlich auch wieder weit vorne mit dabei, was die Ausgaben anbetrifft.
Es ist wirklich schockierend, oder? Also wenn man das sich so anschaut, die haben jetzt so 2-3 Tage vor Transferschluss sind die über 3 Milliarden Euro mit über 250 Transfers und dann guckt man so in die Listen rein und das ist einfach unfassbar. Also Arsenal gibt dann aktueller Top-Transfer von Newcastle United gekommen, der Brasilianer Gimares, 87,5 Millionen. Aston Villa aktuell, der Freiburger Mansambi, 60 Millionen. Ja, und alle anderen Vereine, ich weiß gar nicht, ob wir da noch drüber reden müssen. Morgan Rogers von Aston Villa zu Chelsea für 138 Millionen. Enzo Fernandes wird ja jetzt wohl dann ja vielleicht noch zu Manchester City für noch mehr Geld wechseln. Bakula kommt aus Paris zu Liverpool für, weiß ich nicht, auch 150 Millionen. Das ist ja.
Man muss auch sagen, also wenn man wirklich ein Spiel aus dem eigenen Verein aus der Bundesliga nach England transferiert bekommt, irgendwie einen ambitionierten Spieler, dann weißt du, da ist halt nochmal 100% England-Zuschlag drauf und das verändert ja dann auch die anderen Ligen. Ne? Also Deutschland vielleicht dann noch verhältnismäßig wenig, weil aus anderen Gründen die Bayern hier schon meilenweit voraus sind. Aber ich sag mal, wenn du jetzt hier zum Beispiel mal einen direkten Transfer, ich spinne nur mal ein bisschen rum, aus der Schweiz oder aus Dänemark nach England hast, dann kannst du damit auch die gesamte Liga auf links drehen, wenn du da mal so eine richtig krasse Einnahme generierst.
Ne? Total, Mann. Wir sehen das jetzt auch hier, der Shootingstar der vergangenen Bundesliga-Saison, Luka Vucevic beim Hamburger SV, der war ja nur ausgeliehen von Tottenham Hotspur. Tottenham Hotspur beinahe abgestiegen in der vergangenen Saison in der Premier League, hat eigentlich keine Verwendung für den jungen Kroaten, immer noch 19 Jahre alt. Der ist jetzt zu Brighton gewechselt für 54 Millionen. Da hätte auch kein Bundesligist, hieß es ja immer wieder, weiß nicht, Borussia Dortmund ist unter anderem interessiert dran. Wie soll ein Verein das stemmen?
Ja, obwohl Dortmund in der Champions League spielt und Hürzelas Brighton nur in der Conference League. Aber,
und Hürzel hat keine Haare mehr. Haben wir noch gar nicht drüber geredet.
Richtig.
Machen wir demnächst mal.
Sieht komisch aus. Sollten wir uns nochmal gesondert vornehmen, Fußballer und ihre Haartransplantation ist ja auch eine eigene Geschichte, ne? Um so auszudrücken. Also, dann würde ich sagen, letztes Thema, wie immer, der Dauerbrenner, Neues von unserem Lieblings-FIFA-Präsidenten Gianni Infantino. Er versucht aktuell die Stimmung zu drehen, hat jetzt ein regelrechtes Story-Feuerwerk losgetrommelt mit etlichen Zitaten von Ex-Spielern, von Ex-Legenden. Um da einfach mal ein paar zu nennen, also da sind zum Beispiel Christian Vieri dabei, Pepe, Marco Materazzi, Roberto Carlos, Cafu, Jared Borghetti, der Mexikaner, Fabio Cannavaro, bei der WM noch als Trainer von Usbekistan dabei, also ja, eine wirklich wilde Mischung.
Mehr als ein Dutzend FIFA-Legenden, die ja in gewisser Form FIFA-Legenden sind, weil sie vielleicht auch von der FIFA entlohnt werden, stellen sich hinter den FIFA-Präsidenten. Das ist in einigen Stories, ne? Ich glaube, Instagram war es dann vornehmlich, ja. Ne? Und das ist ja Giannis Hauptkommunikationspunkt aktuell. Weltmeister, Europameister und Champions League-Sieger würdigen die stärkere Einbindung von Spielern in die Arbeit der FIFA und die Entwicklung des Weltfußballs in den vergangenen 10 Jahren, heißt es in einer Pressemitteilung der FIFA. Man sich dann fragt, hä? Geht's jetzt gerade darum? Aber natürlich, Gianni sieht immer gut aus auf den Bildern, ist ja auch jetzt ein bisschen aktiver wieder geworden. Hat unter der Woche der angekündigte Boykott der UEFA, der ist ja ausgefallen.
Ja.
Das sollte bei der FIFA-WM U20 der Frauen in Polen der erste Boykott der europäischen Länder stattfinden. Die haben es dann aber zurückgezogen aus unterschiedlichen Gründen, haben das aber nicht mal offiziell mitteilen können, weil vorher frohlockte die FIFA schon, dass im Sinne des Weltfußballs jetzt so entschieden wurde, dass...
Vor allen Dingen, wir haben es hier über Wochen und Monate gesagt, dass es genauso laufen wird. Also wer damit einem Boykott ernsthaft gerechnet hat, der wird enttäuscht sein jetzt.
Ja, war mehr als zu erwarten, aber das war ja eigentlich nur so ein bisschen der Auftakt für das, was dann so rund um die UEFA Champions League Wahl in Monaco passierte. Relativ schnell hieß es da nämlich dann, die UEFA plant eine Klage, wie man sonst so einen Transfer plant, greift die UEFA jetzt die FIFA an, verlangt in den USA die Herausgabe von Dokumenten betreffend der Veräußerung der Anteile der Fußball-WM. Die zu geringe Bewertung der Anteile ist da wohl der Hauptangriffspunkt. Es soll ein Verlust entstanden sein, der in dem Weltfußball und Gianni Infantino vielleicht persönlich haftbar. Wir werden sehen. Auf jeden Fall, das Geplänkel geht jetzt ein bisschen weiter bis zur Wahl im März 2027. Da werden wir noch einiges von hören. Es heißt wohl, dass das Ziel, so berichtet der berichten Kreise, UEFA-nahe Kreise im RTL-Kosmos, dass die UEFA das Ziel hat, vor der Wahl Infantino zum Rückzug zu bewegen. Da müssen wir wahrscheinlich noch ein bisschen mehr rausholen als nur die Andeutung einer Klage.
Ja, vor allen Dingen, weil jetzt die Boykottandrohung ja schon vom Tisch ist. Daran sieht man ja auch, ne, wie schnell die UEFA einknickt. Ich bin gespannt, ob man noch weiteres in der Hinterhand hat. Aber offenbar scheint jetzt die juristische Option aus Sicht der UEFA die gangbarere zu sein, um Infantino loszuwerden. Sehr interessant. Also es vergeht wirklich keine Woche ohne eine neue Entwicklung. Ist wie so eine gute Serie, wo es dann auch man's Cliffhanger gibt und man gar nicht weiß, was in der nächsten Woche passiert. Und ja, jetzt konkret das Ereignis dieser Woche eben eigentlich nicht die Rückziehung des Boykotts, weil damit war schon zu rechnen gewesen, aber vor allen Dingen jetzt eben diese Klage, die UEFA erweckt.
Ich bin weiterhin doch der festen Überzeugung, dass wir auch Ende 2027 Gianni als FIFA-Präsidenten haben werden, weil er hat ja auch noch den FIFA-Friedenspreis in der Hinterhand und da wird er mit Sicherheit auch nochmal seine Karten ganz neu mischen.
Aus seiner Sicht würde ich den FIFA-Friedenspreis an eine gesamte Konföderation vergeben. Das wäre vielleicht klug. Dann könnte man direkt irgendwie dutzende Stimmen einsammeln auf dem Weg.
Dann sollte es vielleicht nicht an Ozeanien vergeben, sondern dann die Afrikaner nochmal abholen. Da hatten wir letzte Woche drüber geredet. Gar nicht so sicher, dass alle afrikanischen Verbände auch für ihn stimmen werden. Guter Tipp. Legst du dich fest?
Dass Infantino bleibt? Oder?
Nee, dass Infantino meinetwegen den afrikanischen Verband in der Gesamtheit auszeichnet.
Also für seine Verdienste. Ich habe mir das nicht zurechtgelegt. Das so gerade durch deine Ausführung habe ich mir gedacht, das wäre wirklich ein Weg. Vielleicht findet man da was. Oder vielleicht irgendwie so ein Teil Asiens, sodass er da noch die Stimmen bekommen kann. Ich glaube auch ganz generell, wenn man jetzt merkt, dass die juristische Karte präferiert wird aktuell von der UEFA. Daran sieht man ja, dass sie sich alles andere als sicher sind, ob wir A, überhaupt einen geeigneten gemeinsamen Gegenkandidaten aufstellen können oder B, dann eine gewisse Wahrscheinlichkeit da ist, Infantino zu schlagen. Also die UEFA ist auch total am Wanken gerade.
Jetzt bereiten sie sich vor auf die Euro 2028, das letzte große Fußballturnier, wie schon die Euro 2024 das letzte große Fußballturnier war. Wir hangeln uns ja ein bisschen in Europa immer entlang dieser Europameisterschaften, die uns das alte Spiel nochmal zurückgibt. Wir lieben alle den alten Fußball, aber auch da, das wissen wir nicht so genau, was da passieren wird. Wo ich jetzt gerade hier England erwähne, kommen wir doch mal zu den etwas unter dem Radar gelaufenen Geschichten der vergangenen Woche. Da gibt es jetzt die Beteiligten sagen zwar, es sei kein Gelehrtenstreit, aber für mich ist es dann schon ein Gelehrtenstreit zwischen Dominik Schreier, dem Sportökonom, der hier auch schon öfters mal zitiert wurde und sogar auch mit einigen Zitaten ja auch direkt aufgetreten ist. Und,
genau, im Wieder was gelernt Podcast bei uns von NTV im Rahmen der WM. Du hattest ja auch mit ihm mehrere Interviews geführt,
genau.
Ne?
Ja, ist immer war sehr, sehr nett. Der hat sich jetzt mit Henning Eberhard vom Kicker. Beide halten die Zuschauerzahlen der großen Ligen nach. Dominik Schreier sagte nach der Saison, die Bundesliga ist wieder vor der Premier League, was sie in den vergangenen Jahren war, nicht mehr war in den Zuschauerzahlen. Henning Eberhard sagt aber, die Bundesliga ist nicht vor der Premier League. Was vielleicht ein bisschen Auswirkung auch auf Marketing, auf das ist ja dann schon immer auch eine Aussage, ne? Die bestbesuchte Liga Europas. Und der Grund ist relativ simpel. Die haben unterschiedliche Zählweisen. Dominik Schreier zählt die Spiele so, wie die bekannt gegeben werden in der Woche, die Zuschauerzahlen. Meinetwegen wer spielt jetzt hier Augsburg gegen Schalke? Weiß nicht, wie viel da reinpassen. 32.000 Zuschauer und 17 Fans. Und dann wird die Zahl übermittelt an die DFL. Und die DFL, die jetzt Bundesliga heißt ab dieser Saison, addiert das am Ende der Saison zusammen und das sind nicht die gleichen Zahlen. Deswegen fällt die Bundesliga da hinab und fällt unter die Premier League.
Aber warum sind das nicht dieselben Zahlen?
Ja, das ist so ein bisschen die Sache, die noch nicht klar ist. Dominik Schreier hängt da jetzt auch dran und versucht das mal rauszufinden. Vielleicht kriegen wir den da die nächsten Wochen mal dazu, uns das zu berichten, weil was eine Geschichte.
Also das will ich dann auch erfahren. Also ja. Dann soll er mal hier Rede und Antwort stehen.
Also es gibt wohl unterschiedliche Zählweisen intern und gemeldet am Spieltag. Also
man kennt ja immer das Thema hier mit manche Vereine melden ihre Zahlen inklusive der Dauerkarten, die sind halt schon eingerechnet, aber dann ist halt die No-Show-Rate gar nicht mit einbezogen. Also ich bin ja absoluter Laie auf dem Gebiet, aber das habe ich schon mal gehört. Dass es natürlich dann die Möglichkeit gibt, an den Eingängen zu zählen oder du zählst einfach die Dauerkarten zusammen, siehst die als gesetzt an und addierst dann darauf einfach noch die Tageskarten, die verkauft worden sind.
Genau.
Das sind ja schon zwei unterschiedliche Wege in dem Fall. Aber ich denke, über solch banale Dinge haben Schreier und Eberhard schon längst nachgedacht.
Ja, das ist nicht so ganz so klar. Es sind distributierte Tickets, nicht die dann gescannt werden am Eingang. Das ist beiden wohl klar. Aber trotzdem gibt es da eine Diskrepanz in diesem bizarren Zuschauerzoff zwischen der Bundesliga und der Premier League. Sind sich aber beide wohl einig, dass die Zählung des Kicker-Redakteurs hier die maßgebliche ist, weil das die kumulierten Zahlen über die gesamte Saison sind. Trotzdem interessant, denn die Bundesliga ist jetzt nicht mehr die bestbesuchte Liga der Welt, sondern die Premier League. Das wird sich in diesem Jahr wahrscheinlich ändern, trotz der Aufsteiger, die wir da haben, die ja jetzt erstmal nicht so viel versprechen mit Paderborn und Elversberg. Wir haben aber Schalke dazu und runtergegangen sind jetzt ja auch keine Zuschauermagneten. Deswegen wird das in diesem Jahr wieder ein bisschen hochgehen. Wir sind guter Dinge, dass wir nächstes Jahr diesen Kampf nicht haben, weil ging es um 764 Tickets.
Ja, da kann Schalke den Unterschied machen. Das sehe ich dann auch. Ne?
Schalke baut ja auch das Stadion aus, ganz kurz. Ne? 22.000 Zuschauer kommen noch drauf, vielleicht. Damit wären sie dann über Borussia Dortmund, was dazu führen würde, dass in Borussia Dortmund wahrscheinlich auch irgendwo noch ein paar Plätze findet.
das lassen die sich nicht bieten.
Ach, sehr schön. Ja, auf dem Gebiet kann Schalke mit Borussia Dortmund dann vielleicht bald konkurrieren. Sportlich sind ja beide Vereine leider sehr weit auseinander. Machen wir noch das ganze Thema, diesen Themenüberblick über die Geschichten, die so ein bisschen unterm Radar gelaufen sind, rund mit so ein bisschen Europapokal-Feeling. Hier, wir müssen natürlich Joy Lance Mikkels, habe ihn schon angesprochen, den Siegburger, der Ex-Spieler in der Jugend von Borussia Mönchengladbach, Alemannia Aachen, Schalke 04, Wacker Nordhausen, Karlsheiß Jena ist mittlerweile 32, spielt für die Nationalmannschaft von Ruanda und spielt jetzt Champions League Ligaphase mit Jabba FK auf der Trainerbank. Valdas Dambrauskas, ein Litauer, der damals bei der litauischen Version von Wer wird Millionär ein bisschen was abgeräumt hat, dieses Geld genommen hat, um seine eigene Trainerkarriere zu pushen, ist dann nach England gegangen zu irgendeinem Achtligisten oder so und hat es dann geschafft nach Aserbaidschan über Umwege und mit Chaba sensationell die Meisterschaft gewonnen gegen Karabach FK, das FC Bayern Aserbaidschans. Und jetzt durch die Meisterschaft Champions League, Ligaphase, Qualifikation, 4 Runden überstanden. Und jetzt spielen die wirklich in der Ligaphase nach einem dramatischen Spiel gegen Hapoel Beersheva. Und auch dank 5 Vorlagen in 8 Qualispielen von einem Ex-Unioner, Timoteusz Puchocz.
Was eine Geschichte. Und dann darf ja Borussia Dortmund dahin fahren. Da werden wir noch viel von hören. Die Champions League gibt dann noch einem jedes Jahr, letztes Jahr Almaty, dieses Jahr dann Shabab, haben wir schon Vereine dabei, die uns auch dann noch ein bisschen woanders hinschauen lassen.
Ja, selbst in der Champions League ist das so, also in den kleineren Wettbewerben sowieso, ne? Also gerade Europa League, Ofi Kreta als griechischer Pokalsieger gegen die 2 deutschen Clubs, Torreense aus Portugal, die spielen 2. Liga, haben den Pokal gewonnen, sind aber nicht aufgestiegen in der Relegation, die spielen Europa League. Dann haben wir in der Conference League noch ein paar Knaller. Iberia Tiflis. Da habe ich mir jetzt gedacht, komm, ich gucke jetzt endlich mal, warum heißen die Iberia? Es wundert mich die ganze Qualifikation schon so. Und zwar lese ich dir jetzt einmal kurz vor in diesem sensationellen Wikipedia-Artikel. Der FC Iberia 1999 Tiflis hieß nämlich bis 2024 FC Sabotalo Tiflis. Aber dann gab Clubpräsident Cecakishvili die Namensänderung bekannt. Er begründete die Entscheidung der Umbenennung durch eine Weiterentwicklung auf nationaler Ebene sowie stärkere Wirksamkeit des Vereins auf internationaler Ebene. Leider konnte ich jetzt an einer schnellen Recherche noch nicht herausfinden, warum man sich dann auf Iberia geeinigt hat. Es mutet sehr kurios an.
International auf jeden Fall so, dass du zum Beispiel sofort mal schaust, wieso ist das so?
Ja.
Du wirst es nicht vergessen und so wie viele Mostar aus den 90ern noch in Erinnerung haben und aus den 80ern werden wir jetzt vielleicht dann Iberia Tiflis andere Generationen mitnehmen, bis in die 30, 40 Jahren.
Und wen man auch noch auf dem Schirm haben sollte, ist den Interclub des Caldes aus Andorra. Die haben gegen Drita aus Kosovo das entscheidende Spiel um den Einzug in die Conference League gewonnen im Elfmeterschießen und damit historisches geschafft, zum ersten Mal ein Club aus Andorra in einer europäischen Ligaphase. Und alleine deshalb muss man die Conference League lieben, weil sie wirklich die Durchlässigkeit in Richtung Gruppenphase, europäische Gruppenphasen für Kleinstverbände massiv verstärkt hat. Jetzt ist Andorra das drittletzte Land, was es jetzt auch als Debütant geschafft hat. Jetzt fehlen nur noch 2. San Marino und Montenegro sind die einzigen Nationen in UEFA, die noch nie ein Team hatten in der Gruppenphase.
Montenegro wird es bald schaffen? Glaube ich gar nicht.
Sollten sie. Die sind gar nicht so klein eigentlich, fußballerisch.
Genau. Ja, deswegen wird das ja passieren. San Marino, zweifle ich dran. Aber Andorra, vielleicht kriegen wir da Jan Ulrich dann noch irgendwie als Kommentator, der damals ja da die Tour de France quasi gewonnen hat.
Pyrenäen, ne?
Genau. Die große Folge. Die große Folge, sage ich, die große Etappe, damals 97, führte durch die Pyrenäen in Andorra, hat er seinen Angriff gestartet. Mal gucken, ob wir dann vielleicht in der K.O.-Phase Andorra noch sehen gegen einen deutschen Vertreter, dann ja den SC Freiburg. Eher unwahrscheinlich. Conference League auch so, ich finde es mega, gibt diese Geschichte der Hearts of Midlothian, die letztes Jahr ja beinahe schottischer Meister geworden sind.
3 Minuten entfernt vom Titel, ne?
3 Minuten entfernt. Jetzt durften sie dann trotzdem in der Champions League Quali starten. Am Ende sind sie in der Conference League gelandet und das ohne Sieg. Sie sind einmal durchgereicht worden und haben dann in der zweiten Runde der Champions League Quali eingestiegen gegen Sturm Graz. Keine Chance gehabt, 4-0, 2-0 verloren. Dann ging es runter in die Europa League Quali. Da durften sie gegen Benfica Lissabon antreten. chancenlos 1-6 und 1-1. Und jetzt nochmal gegen Österreicher, Rapid Wien in der Conference League Quali der letzten Phase. 2 Unentschieden, 2-2, 2-2 und dann im Elfmeterschießen gewonnen. So stehen sie jetzt in der Conference League. Ich bin so stolz auf die Jungs, sagte Trainer Wouter Wranken.
Und damit auch so ein bisschen die schottische Ehre gerettet, fällt mir gerade auf, ne?
Ja, Celtic weg, Rangers weg.
Rangers gegen Jablonec weg in der Confi-League-Quali. Die Celtic hat beim LASK ein 4-1 aus der Hand gegeben aus dem Hinspiel. Und dann 3-0 und dann 4-1 verloren und Verlängerung noch eins kassiert. Also ja, keine gute Woche für die Schotten. Aber die Hearts machen es besser.
Ja, die Hearts, da werden wir sehen. Motherwell ja auch raus gegen Freiburg. Schottland hätte sonst kaum Punkte gesammelt. Aber jetzt haben wir die Hearts mit dem deutschen Keeper Schwolo. Wird's dann was werden?
So ist die Lage und ich würde sagen, bevor wir hier den Deckel drauf machen, ganz kurz, der Ausblick vielleicht in Form eines kurzen Saisontipps für die Fußball-Bundesliga. Wir sind am ersten Bundesliga-Wochenende hier zum Erscheinungstermin und da passt das doch ganz gut.
Ja, auf jeden Fall. Leg du mal los.
Meister, glaube es werden wieder die Bayern. Das ist jetzt nicht ganz so schwierig. Dahinter in der Champions League landet Borussia Dortmund, wird Zweiter. Ich glaube, das ist auch ziemlich wahrscheinlich. Leverkusen, die machen Sprung, gehen auf 3. Vierter wird, viele glauben ja an Stuttgart Back-to-Back Champions League. Ich sage, gerade diese doch machbarere Champions League Gruppe wird dazu führen, dass sie länger diese Belastung haben und am Ende wird Leipzig es wieder irgendwie schaffen, vielleicht aber auch nicht mehr mit Martin Demichelis, aber da ist so viel Substanz und die können auch im Winter nochmal nachlegen. Deswegen sage ich, Leipzig kommt auch in die Champions League und Stuttgart wird nur Fünfter. Überraschungsmannschaft Mainz auf der 6 und der dritte Europapokalplatz geht dann an den SC Freiburg, knapp vor Eintracht Frankfurt im Artubolo-Rennen.
Das ist wirklich tragisch, ne? Wenn man sich die Bundesliga anschaut. Meister Bayern, dann gibt es 4 Vereine, die um 3 Plätze Champions League spielen. Ich sehe Borussia Dortmund nicht so wie du, ganz klar, auf Rang 2. Die haben ja einen relativ interessanten Transfersommer gehabt, der viel Spannung verspricht. In dem Rennen sehe ich die Leverkusener nicht in der Champions League, also BVB, Stuttgart und Leipzig in der Champions League, Leverkusen nicht. Alles andere habe ich überhaupt keine Ahnung, wer das spielen wird. Freiburg, Hoffenheim wahrscheinlich, aber Hoffenheim auch mit der Doppelbelastung in den Jahren.
Na, ich sage ja, die Mainzer sind gut.
Ja, das wäre auch der klassische Mainzer Weg eigentlich, ne? Die kriegen im Winter einen Trainer, der sie dann 18 Monate später in einen europäischen Wettbewerb führt.
Und dann geht alles in die Binsen.
Genau, und dann geht es wieder von vorne los.
Also, das ist der Mainzer Weg. Das wird der Urs Fischer Weg sein. Er wird sie führen in die Europa League. Sagen wir jetzt einfach mal. Also, ich habe dich jetzt einfach, glaube ich, da auch mit ans Board geholt. Ne?
Mach das, wie du willst.
Wir sind beide Mainzer in der heutigen Folge.
Ja, wir sind richtig. Also, ich habe ja sehr gute Erinnerungen an Mainz. Gerade im Jahr 2023 hat der FSV Mainz mich begeistert. Am 27. Mai bin ich großer Fan des Vereins geworden, als sie gegen Borussia Dortmund richtigen Fußball gespielt haben, weil die Schweine nur einfach Borussia Dortmund zum Meister machen können. So heißt es immer noch in Dortmund. Machen wir so. Absteiger, glaube ich, ganz simpel. Die beiden kleinen Aufsteiger.
Nee, und nee.
So simpel ist das. Die beiden kleinen Aufsteiger und Union Berlin, die jetzt noch Ansa verloren haben an Hull City für, weiß nicht, 24 Millionen. Und das kannst du gar nicht so nachwägen.
Eigentlich bestes Beispiel für unser England-Transfer-Thema eben, ne? Ilias Ansa, 24 Millionen, Wahnsinn. Paderborn wird Letzter, die sind chancenlos. Werder Bremen geht runter.
Nicht mit Lücke.
Doch, weil auch verletzungsanfällig und zu viel Fokus auch nur auf Füllkrug. Und Schalke geht in die Relegation. Und am Ende bleibt die SV Elversberg drin. Das ist mein, vielleicht ist es ein heißerer Take als meins auf Platz 6.
Könnte sein. Dann machen wir es so. Wenn das so ist, dann rennen wir einmal um den Arena-Ring in Gelsenkirchen. Wenn das so kommt, wie du das sagst.
Aber nur, wenn Schalke die Relegation gewinnt. Ansonsten traue ich mich das nicht.
Ja, da haben andere dann zu rennen.
Genau. Sehr gut. Ich würde sagen, Stefan, hat Spaß gemacht, wie immer. Und bis nächste Woche, dann haben wir vielleicht schon die ersten heißen Themen aus dem Bundesliga-Bereich.
Ah, das wird toll. Und die Niederlage von Osnabrück den Sieg Osnabrücks gegen FC Bayern.
Stimmt, nächste Woche.
Genau.
So ist es. In diesem Sinne, macht's gut. Danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.
Tschüss.